Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 172. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Sie, liebe Zuhörer, ganz, ganz herzlich und hoffe, dass Sie einen schönen Tag hatten und jetzt entspannt und in Ruhe zuhören können.
Ich überlege mir gerade, einen schönen Tag hatten. Vielleicht steht der Tag ja noch bevor, wenn man es nicht abends hört, sondern vielleicht am nächsten Morgen hört. Auf jeden Fall begrüße ich alle frisch aufgestandenen Zuhörerinnen und Zuhörer und wünsche Ihnen viel Spaß bei unserer Sendung.
So multilateral denken wir. Ja, unsere Sendung ist wieder gespickt mit interessanten Themen. Unter anderem werden wir heute wieder mit Peter Welchering sprechen, der schon in der Leitung ist und ich hoffe mit den Füßen scharrt. Hallo Peter.
Nein, ich verhalte mich hier ganz still und scharre auch nicht mit den Füßen. Hallo nach Köln.
So, du bist also nicht nervös und nicht aufgeregt, wenn du bei uns in unserem Audiocast bist. Das merke ich mir. Peter, du hast ein sehr interessantes Thema vorbereitet und ich denke, du sollst es vielleicht mal selbst kurz vorstellen.
Ja, ich habe mir vor einiger Zeit in Bristol in einem Forschungslabor von HP angeschaut, wie die ganz neuartig verschlüsseln. Die benötigen dazu nämlich Quanten, also kleine Teilchen. Und diese Quanten, die kann man dann in der Kryptographie einsetzen, weil nämlich Quantenkryptographie mit Informationen arbeitet, die sozusagen in die physikalischen Eigenschaften der Photonen direkt hineingeschrieben werden. Und deshalb ist es eine sehr effektive Art der Verschlüsselung, die auch nicht geknackt werden kann. Und vor allen Dingen, man kann immer sofort überprüfen, hat irgendjemand versucht, hier zu manipulieren, hier etwas abzugreifen, denn darauf reagieren die Quanten sofort. Es gibt allerdings auch einen Nachteil. Das Ganze ist noch im Forschungsstadium. Also man braucht noch ein paar Monate bis Jahre, bis es wirklich einsetzbar wird. Aber das könnte durchaus eine der möglichen Verschlüsselungsvarianten der Zukunft sein, die bei all den schrecklichen Gefahren, die ja so auf uns lauern und den schrecklichen Bespitzelungen dann dafür sorgen dürfte, dass wir doch noch ein wenig Privatheit in die Zukunft retten können.
Peter, ich habe das mal in Düsseldorf gesehen auf einer Ausstellung, ich glaube 2005 war das. Also es war eine europäische Ausstellung, da war ein Institut dabei, die das schon vorgeführt haben und es ist ziemlich schwer zu verstehen auch, was da passiert. Und was du eben sagst mit der Sicherheit, es ist nämlich so, wenn da einer mithört und einen Quant entfernt, dann kommt das auf der anderen Seite nicht an und das merkt man. Daher ist es so sicher und wenn es nicht ankommt, weiß man, da hat es einer geklaut.
Ja, wir sollten vielleicht mal grundsätzlich darüber sprechen, was eigentlich ist. Also Sicherheit erreichen wir zum Teil durch Verschlüsselung. Verschlüsselung heißt, dass wir unsere Daten, die wir übertragen, also auch Sprache, Bilder, Texte und Töne, alles was da so ist, dass wir die verrechnen nach einem bestimmten Algorithmus, entweder mit Schlüsseln oder sonst etwas. Hier bei der Quantenkryptographie, da wird es ja auch so gemacht, dass man etwas verschlüsselt. Aber was ist denn anders gegenüber unseren normalen Verfahren, die wir ja einfach abhören können und dann haben wir Zeit, die zu knacken mit dem besten Computer in der Welt. Je nach Verfahren kann es schnell oder langsam gehen und es kommen immer neue Ideen und es wird immer schneller möglich, Informationen aus verschlüsselten Informationen zu holen. Warum geht's nicht bei der Quantenkryptographie?
Ja, 2,5 Sachen sind da wichtig. 2,5 deshalb, weil 2 Sachen ganz im Vordergrund stehen. Das hat eben 2 Vorteile, denn bei der Quantenkryptographie können ja die Informationen auf diesem Quantenkanal direkt in die physikalischen Eigenschaften der Photonen geschrieben werden. Das heißt, ich habe es hier mit einer sehr effektiven Verschlüsselung schon beim Erstellen der Schlüssel zu tun. Und das Zweite ist, diese Schlüsselcodes, die da dann zufallsgeneriert erzeugt werden mit diesen Quantensystemen, die können eben recht sicher übertragen werden. Und da kommen wir dann zu dem halben Argument, die können deshalb sehr sicher übertragen werden, denn wann immer auf so einem Quantenkanal irgendwas manipuliert wird, also wenn auch nur was gemessen wird, also auf dem Kanal vom Empfänger zum Adressaten, dann verändert sich sofort das übertragene Teilchen. Wenn da also jemand auf dieser Leitung mithören will oder gar Codes abfangen will, dann hinterlässt er Spuren. Und diese Spuren können Empfänger und Absender auswerten, das heißt, die sehen dann, da ist irgendwas an diesem Teilchen rummanipuliert worden und dann stellen sie fest, die Kommunikation ist nicht sicher, setzen also einen neuen Quantenkanal auf. Das kann in Millisekunden, in Bruchteilen von Millisekunden sogar passieren. Und das kann dann so oft wiederholt werden, bis tatsächlich dann irgendein Kanal gefunden ist, der gerade nicht abgehört wird. Und das macht diese Kommunikation so sicher.
Diese Quantenkryptographie da wird die Information, du hast es jetzt schon zweimal gesagt, quasi auf ein Photon in irgendeiner Art aufgeprägt. Das heißt, diese Information, wenn man jetzt abhört, würde ja in dem Moment verloren gehen, wenn irgendwo jemand zwischen Sender und Empfänger sitzt und mithört. Stimmt das so, dass dann quasi die Information sofort weg ist?
Ja, sie kann verloren gehen, sie kann aber eben auch verändert werden. Das hängt davon ab, in welcher Art hier belauscht oder eben abgefangen wird. Wenn es abgefangen wird, dann ist sie verloren und dann merkt man das auch sofort. Wenn es belauscht wird, dann ändert sich natürlich auch das übertragene Teilchen. Das kommt dann auch an, aber dann kann nachgewiesen werden, da wurde manipuliert. Oder zumindest da wurde irgendwas gemessen und mitgehört.
Ja, wie weit haben die denn verkryptet, metermäßig?
Verkryptet haben die jetzt schon über eine Leitung von einigen Kilometern. Aha. Also bis zu 7-8 Kilometer kann man damit schon schaffen. Aha. Das Problem dabei ist, was gebraucht wird, um das Ganze wirklich für den Übertragungsweg sicher zu machen, das sind ganz besondere Lichtquellen. Die dürfen nämlich immer nur einen Photon abgeben. Wenn mehrere Photonen abgegeben wird oder wenn mehrere Photonen sozusagen in einem Lichtpuls stecken, also wenn so ein Lichtpuls abgegeben wird und da stecken gleich mehrere Photonen drin, dann kann wiederum jemand, der da lauschen will, also der Photonenspion, dann kann der Photonenspion wiederum Kopien ziehen und das übertragene Teilchen würde sich nicht unbedingt verändern oder es würde eben doch noch mit dem Rest der Photonen ankommen und man könnte nicht sagen, da ist es abgefangen worden und deshalb kommt es nicht an. Deshalb darf also wirklich nur in jeden Lichtimpuls ein einziges Photon hineingegeben werden und diese Lichtquellen, die sind sehr, sehr aufwendig zu konstruieren und werden deshalb im Augenblick eben nur im Labormaßstab eingesetzt, so wie es wirklich gelingt, solche Ein-Photonen-Lichtquellen industriell herzustellen und das zu einem günstigen Preis, dann wird sich auch diese Art der Verschlüsselung sehr rasch durchsetzen.
Würde das auch bedeuten, dass dann jeder ein solches Gerät, wenn es die irgendwann mal wirklich zu vernünftigen Preisen geben würde, zu Hause haben kann und es wäre niemand mehr in der Lage mitzuhören?
Dann wäre tatsächlich niemand mehr in der Lage mitzuhören. Denn wann immer mitgehört würde, käme ja entweder die Information nicht an, wenn das Photon nämlich abgefangen würde. Oder aber wenn es nicht abgefangen würde, sondern eben nur ausgelauscht würde, dann käme ja die Information an, hier ist etwas verändert worden, hier hat irgendwas auf dem Quantenkanal stattgefunden, Fehler an einem Quantenkanal. Und das könnte man ja automatisiert einstellen. Und immer dann, wenn etwas auf diesem Quantenkanal passiert, also irgendjemand versucht zu lauschen oder irgendjemand versucht abzufangen oder hat abgefangen, dann würde eben so lange dieser Kanal verändert werden, bis ein Kanal gefunden ist, der noch nicht abgehört werden kann. Und da das dann mehrere Trilliarden von Kanälen sein können, kommen da auch sehr, sehr schnelle Rechner in Echtzeit nicht dahinterher herauszubekommen, auf welchem Quantenkanal findet denn jetzt welche Informationsübertragung vom Empfänger zum Adressaten statt.
Nach meiner Information hat man aber gar nicht an die private Verschlüsselung gedacht. Damals war es zumindest so, 2005, dass man da Banken den Schlüssel austauschen lassen wollte und dass das für ganz professionelle Anwendungen gedacht war.
Ja, es gibt sehr viele Entwicklungen, die laufen auch so einige Jahre schon. Und ich glaube, der große Durchbruch dürfte wirklich dann kommen, wenn solche Quellen, mit denen eben diese Ein-Photonen-Lichtimpulse erzeugt werden können, nur noch ein paar hundert Euro kosten. Im Augenblick im Forschungsmaßstab ist man da bei vielen 10.000 Euro. Man rechnet damit, dass wir vielleicht so in 3 bis 4 Jahren in einen Bereich kommen von einigen 1.000 Euro. Auch dann wäre es natürlich für einen Privatanwender noch überhaupt nicht erschwinglich und überhaupt nicht attraktiv, sowas einzusetzen. Dann ist es wirklich den ganz, ganz professionellen Anwendern vorbehalten. Aber wenn wir so in den Bereich von einigen 100 Euro kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass auch schon einige Privatanwender durchaus damit, weil sie sichere Kommunikation betreiben wollen, ihre Informationen verschlüsseln und austauschen.
So eine Forschung müsste ja eigentlich wirklich die mithören wollenden Innenminister und Behörden in Angst und Schreck versetzen. Hast du da schon was gehört?
Ja, mittlerweile ist vor allen Dingen der Technologiegeheimdienst der USA, die National Security Agency, tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt worden. Und das hat einen ganz spannenden, ich sag mal, wissenschaftspolitischen Hintergrund. Die haben nämlich bis ungefähr 2007 sehr, sehr massive Projekte gehabt im Bereich Quantenkryptographie. Und dann haben sie festgestellt, alles, was sie in diesem Bereich Quantenkryptographie aufsetzen an kryptografischen Systemen, können diejenigen tatsächlich, die den Schlüssel nicht haben, nicht knacken, weil diese Quantenkanäle sehr, sehr sicher sind aufgrund dieser Eigenschaft, dass tatsächlich Quanten dann sofort melden, ich bin verändert worden, oder dass sie einfach weg sind, wenn sie eben abgefangen worden sind. Das hat dazu geführt, dass die NSA für eigene Zwecke zwar durchaus jetzt auch noch Quantenkryptographie einsetzen will, aber vor einer sehr breiten Anwendung warnt. Und da gibt es unterschiedliche Argumente. Ein Argument lautet beispielsweise, wenn wir die entsprechende Infrastruktur auf Glasfaserbasis ausbauen, dann können wir überhaupt nicht garantieren, wenn viele, viele Tausend oder gar Millionen, Zehntausende daran teilnehmen, dass dann auch wirklich diese Quantenkryptographie funktioniert. Wobei Wissenschaftler sagen, das ist eben eine Frage, inwieweit ich dann die Infrastruktur wirklich ausbaue und inwieweit ich dann dafür sorge, dass beispielsweise, wenn man das denn mit Glasfaser machen will, auf diesen Glasfaserstrecken, die da ausgebaut sind, eben auch entsprechend viele Quantenkanäle zur Verfügung stehen.
Ja, die machen da wahrscheinlich dieses Szenario, weil sie genau wissen, sie können sie nichts mehr abhören, wenn das mal Wirklichkeit wird. Und deshalb warnen sie davor, das würde nicht funktionieren.
Ja, den Eindruck habe ich auch sehr stark. Und dieses politische Argument, das dann natürlich noch dazu kommt, das lautet dann eben vor allen Dingen eben aus den USA, aber es wird auch in Europa immer lauter. Die Sicherheitsbehörden würden natürlich in ihren Aufgaben unerträglich eingeschränkt werden, weil eben natürlich sofort die organisierte Kriminalität sich Quantenkryptographiegeräte kaufen würde und die dann einsetzen würde. Was man natürlich auch nicht ausschließen kann. Die könnten das natürlich dann genauso kaufen wie jeder andere, zunächst professionelle, später private Anwender auch. Aber das ist eben so wie mit allen technologischen Entwicklungen, da gibt's eben immer diesen Dual Use.
Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie sich unsere Politiker heute verhalten und wie sie kämpfen letztendlich gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, gegen ein freies Internet, haben sie es nicht anders verdient, als dass die Bürger sich künftig dagegen schützen können, indem sie Verfahren einsetzen, die nicht mehr knackbar sind. Dass das nun natürlich auch von Verbrechern und Kriminellen genutzt wird, ist klar, aber die hat man ja auch vor der Internetzeit gefunden. Und musste nicht erst warten, bis wir jetzt diese Techniken des Abhörens im Internet regelmäßig einsetzen. Peter, eine gute und eine schlechte Nachricht war das letztendlich. Hoffnung macht es, dass wir...
Nee, war doch eine gute Nachricht.
Hoffnung macht es, dass wir tatsächlich irgendwann mal wieder ohne Angst abgehört zu werden, miteinander kommunizieren können. Mhm. Und schlecht ist es, dass das leider auch für die Bösen machbar sein wird. Ich höre immer wieder die Speichergeschichte. Da hat es Ideen gegeben, mit dem Tesafilm zum Beispiel, dass man beim Laser auf den Tesafilm, Wolfgang, das weißt du noch, Informationen draufschreiben konnte und dann in die einzelnen Schichten, die einzelnen Lagen immer tiefer und tiefer.
Ja, ja, das war aber auch dieser Tesafilm war eine Meldung, die am 1. April veröffentlicht wurde und alle haben zuerst mal gedacht, mein Gott, nochmal, das ist ja eine Idee, das ist ein schöner April-Scherz, der da passiert und dann stellte sich so raus, dass sie da nicht drüber nachgedacht haben, wann sie es veröffentlicht haben.
Es war wahr. Es war kein Scherz, aber es ist trotzdem nichts rausgeworden. Ja. Und dann gab es ja natürlich auch andere Scheibchen und alles Mögliche, was da
genau, sein wir hatten da auch einen Beitrag drüber gemacht.
Diese bunten...
Diese orangefarbenen... Ja, ja. CD-ähnlichen Plastikdinger. Ja. Das war IBM und Bayer Leverkusen zusammen. Ja. Die waren im Studio damit. Das war eine Fernsehsendung, die wir da gemacht haben. Ja. Und da haben wir gestaunt. Da haben wir gedacht, was wollen die da 1 Terabyte auf dieses Scheibchen drauf machen? Ja. Da war ja 1 Terabyte noch was ganz, ganz anderes. Ja, das war da hatten wir noch Megabyte Platten, glaube ich, oder sowas. Oder 80 Mega oder 100 Megabyte.
Ja, also Träume hat es sehr, sehr viele gegeben. Boah. Genauso diese Zuckerwürfel, ja, also molekulare Speicher und sowas. Da hat es so viele Ideen und Ansätze.
Dann war ich mal auf einer europäischen Ausstellung, da hat eine Kölner Firma in ein Kristall, die wollten 1 Terabyte hineinschreiben in das Kristall, holographisch, und hatten allerdings schon einen quasi so einen Wechsler für die Kristalle entwickelt für 32 Terabyte.
Irre. Heinz Schmitz.
Nichts mehr gehört, ne?
Oder hallo. Hast du das auch alles miterlebt?
Ja. Die Disk hieß übrigens FM-Disk mal. Die kam ursprünglich aus Taiwan, glaube ich. Die ist aber nie weiter.
Diese
orangefarbene Disk, ja.
Aber wir haben ja jetzt eigentlich die, sagen wir es mal, positive Spinnerei der früheren Jahre gehört. Hast du denn jetzt auch neue Ideen für die Zukunft, egal ob sie wahr werden oder nicht?
Ganz neu sind sie nicht, aber es gibt Meldungen, dass bis 2012 die nächste Generation der Disk da sein soll. Die soll dann 500 Gigabyte haben.
Das Disk ist also sowas wie DVD in der Art oder Blu-ray?
Das ist Formfaktor.
12 mal Blu-ray, ne? So ungefähr.
Ja, Blu-ray hat 25, 50 Gigabyte Man muss mal sehen, die CD hat heute 700 Megabyte, ungefähr 800 Megabyte gibt's.
Ach, die CD, ja.
CD.
Ja, ja.
Die DVD hat 4,7 oder 8,6 Gigabyte, die Blu-ray eben 25 bis 50 und der nächste Sprung wäre dann eben die Holodisc. Die hätte 500 Gigabyte.
Das wäre ja ungefähr diese Holo-Plastik-Disc, von dem wir gesprochen haben,
sowas Ähnliches. Die werden mit Laser, werden holographisch reingeschrieben und können auch holographisch rausgelesen werden. Das hat nicht nur von der Menge her einen gewissen Charme, das hat auch von der Haltbarkeit einen gewissen Charme. Ganz platt gesagt, die CD oder sowas, das sind 5 bis 10 Jahre oder 50 Jahre, die maximal halten, dann sind die nicht mehr sicher. Weil diese Silberschicht, in der die Daten an sich gespeichert sind, die löst sich mit der Zeit von der Kunststoffscheibe ab oder da bilden sich Blasen drin und dann ist die Information weg.
Es gibt auch Pilze, die da drin wachsen. Ja, da gab es mal eine Zeit lang, so, wo es subtropisch ist, feucht ist, da wachsen innen drin Pilze und zerstören die CD.
Innerhalb von ein, zwei Jahren denn sogar schon war das.
Keine essbaren Mushrooms, ne?
Ja.
Die sind noch zu klein dafür. Da würdest du nicht satt davon.
Ich meine, man hat ja ganz andere, so eine Steintafel.
Aber Heinz,
wir haben schon mal in der Fernsehsendung darüber gesprochen. Steintafel hatte 6000 Jahre, Papier ein paar hundert Jahre, ein Mikrofilm 400 Jahre. Dann kommen wir zu einem elektronischen Medium, eine Festplatte 5 bis 10 Jahre, wenn sie denn so lange hält. Bei mechanischen Problemen sind es sogar noch weniger. Diskette 5 bis 10 Jahre.
Und die Hologramme, wie lange?
Wenn wir Glück haben, sind die, da sie im Plastik sind, 100 Jahre oder länger haltbar.
Also das ist auch kein großer Sprung.
Heinz, das, was du uns eben erzählt hast, das klang so, als würden wir die Sendung damals gemacht. Das war auch so. Ich glaube, es waren auch 500 Gigabyte Speicherplatz, nicht ein Terra, was ich eben sagte.
Ja.
Und eigentlich sehr viel Bekanntes, ne? Vielleicht ist das diese Entwicklung, die neu aufgenommen wurde.
Das sind die Entwicklung, die Forscher gerade an der TU Berlin sind schon länger da dran und haben auch schon 2007 angemeldet, dass sie ein Verfahren haben, um eben diese 500 Gigabyte holographisch zu nennen. Die Forscher von General Electric sind einen etwas anderen Weg gegangen, aber im Prinzip geht es auch darum, mit fokussiertem Laser holographische Muster in eine Kunststoffscheibe zu brennen und die dann wieder auszulesen. Der Vorteil des Hologramms ist eben, dass es nicht in einer dünnen Silberschicht ist, die aufgeklebt ist, sondern direkt im Kunststoff ist.
Ja, ja.
Das heißt, es ist auch von einer Schutzschicht beiderseitig ummantelt und ist dann relativ sicher.
Darf ich jetzt mal fragen, was ist damit gemeint? Ich weiß, was ein Hologramm ist. Ich weiß, wie ein Hologramm erstellt wird. Aber wie wird holographisch gespeichert?
Genauso wie ich ein Bild speichern kann, Bild sind ja auch Pixelinformationen, kann ich diese Pixelinformationen auch, wie ein Rauschen sieht es denn aus, in die Disk einbrennen. Ein normales Hologramm, das wir auf der Scheckkarte zum Beispiel haben, wird gedruckt jetzt, das ist weniger interessant. Aber es ist ein ähnliches Verfahren. Bloß das wirkt dann eben ein Bild, weil die ganzen Wellen da drin so angeordnet sind, dass das Auge etwas wahrnehmen kann. Bei dem holographischen Speicher würden wir an sich nur Störgeräusche sehen. Aber ein Lesegerät kann dann wieder aus diesen Informationen, aus diesen Mustern die ursprünglichen Informationen zurücklesen.
Wie genau muss man positionieren mit so einem Laser und wie schnell kann man eigentlich dann schreiben oder lesen?
Die Schreibgeschwindigkeit weiß ich nicht. Die Lesegeschwindigkeit liegt ungefähr bei der DVD, die wir heute haben. Das wird sicherlich bei der Schreibgeschwindigkeit, muss man mal schauen, die ersten werden wahrscheinlich langsam sein, irgendwann werden die auch schneller, werden aber auch so in der Größenordnung sein. Denn man muss ja den Kunststoff im Prinzip schmelzen, also die Struktur ändern und muss ihn auch wieder abkühlen lassen. Also zu schnell wird es nicht gehen, sonst verschmiert es.
Ist denn in irgendeiner Art und Weise daran gedacht, dass man diese neue Technologie in einen PC hineinbringen kann? Oder ist das jetzt erstmal nur reine Forschungsgeschichte?
Die Hersteller sagen, 2012 kriegen wir das als Serienprodukt und können es dann auch in den Speicher, in den Rechner einbauen. Wenn man jetzt mal sieht, wie lange sowas dauert, die CD hat auch 5-6 Jahre gebraucht, bis sie akzeptiert wurde. Die DVD hat auch erstmal 3-4 Jahre rumgedümpelt, vor allen Dingen, weil es da den Standardfach gab.
Minus. Und
ja, die Blu-ray ist auch, hatte ja ein Konkurrenzmodell.
Noch gar nicht so richtig da.
Ja, sie ist da, weil die Filmindustrie sich dafür entschieden hat, die jetzt zu nehmen. Deswegen wird sie jetzt einfach kommen und auch mal werden auch die Laufwerke dann erschwinglich werden. Und genauso wird es bei der Holodisc sein. Die wird erstmal in professionellen Anwendungen sein, weil das da der Preis nicht so die Rolle spielt, weil es dann einfach nur um einfache Speicherung, Langzeitspeicherung geht. Und dann irgendwann werden wir die auch einfach im PC haben. Denn wir müssen ja unsere Platten irgendwie sichern können auf ein Wechselmedium. Und das, was wir heute haben, wir haben heute eine 500 Gigabyte Platte und haben eine 50 Gigabyte Blu-ray im Idealfall. Das heißt, ich brauche immer noch 10 Scheiben, um einfach eine Platte zu sichern.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ein Laufwerk sein wird in Zukunft. Was sich dreht, was ein Motor drin ist, das wird man wahrscheinlich abschaffen. Ich meine, die Flash-Speicher, die kommen ja auch so langsam jetzt da irgendwie in unglaubliche Größen angebunden. Ja. Natürlich noch sehr teuer, aber das kann man ja wahrscheinlich reduzieren.
Der Flash-Speicher ist langsamer als zurzeit noch als ein Magnetspeicher und hat auch nur eine begrenzte Haltbarkeit. Also der Flash-Speicher ist eher ein Ersatz für die Festplatte, die wir heute haben, nicht für den Wechseldatenträger. Denn wir wollen dann ja auch die Filme, die HDD-Filme oder wie die immer heißen, wollen wir auch mitnehmen können oder verschieben können.
Wird denn der WDR sich darüber freuen? Ich meine, der hat ja Datenmengen abzuspeichern jeden Tag von dem Programm. Das sind ja wahrscheinlich einige Terabyte oder Petabyte sogar, wenn die 24 Stunden da abspeichern müssen in mehreren Programmen. Werden die sich freuen über sowas? Wollen die dann auch so viele orangefarbene Blättchen da machen?
Ja, vielleicht warten die auch auf die Ergebnisse der Freiburger Forscher vom Institut für Physik Messtechnik. Die haben ein Verfahren gefunden, um die Kapazität nochmal zu verdoppeln. Da sind wir dann bei deinen Terabyte. Da wird aber wieder eine Schicht aufgebracht, eine Polymerschicht aufgebracht, in der das Hologramm eingebrannt wird. Dann haben wir also wieder eventuell das Problem, dass wir das nicht in der Schicht haben, sondern wieder eine Schicht außen aufgebracht haben und müssen immer wegen der Haltbarkeit. Aber das ist noch ganz im Forschungsstadium, da muss man mal schauen, was da überhaupt bei rauskommt.
Haben wir dann als Privatleute dann so viel Daten, ich meine auch, wenn man viele Filme macht, haben wir so viel dann um uns herum, brauchen wir das? So
wie viel richtig? Speicherplatz hast du zu Hause an elektronischen Speichern rumstehen? Mit deiner Musiksammlung, mit deiner Videosammlung, mit deinen ganzen Computerclub-Sendungen aus dem WDR?
Ich dürfte so 4 Tera irgendwie zusammenkriegen, wobei natürlich alles doppelt ist. Ne?
Gut, der Mensch ist ja Sammler und Jäger. Und es ist ja auch so erfahrungsgemäß, je mehr Platz wir haben, desto mehr speichern wir weg.
Aber es ist doch viel unsinnig gespeichert, was ich da in meiner Musikplatte habe. Muss
ich ehrlich sagen. Also ich habe meine ganze Historie vom Apple II angefangen. Die ganzen Daten, die habe ich alle rüberkopiert. Damals auf dem PC und habe sie heute auch auf meinem Linux-System drauf. Ich kann also auf die allerersten Dateien und Karteikarten und ähnlichen Kram noch zugreifen. Sind alle noch da.
Wie viel ist das geworden?
400 Megabyte etwa.
Ja. An, 400 Megabyte oder Gigabyte?
Ja. Nee. Gigabyte. Und das ist das, was ich so im Moment an wichtigen Daten in Anführungszeichen.
Also könntest du mit einer Holodisk deine ganze datentechnische Vergangenheit mit dir rumschleppen?
Ja, das große Problem ist eben immer nur das Backup. Ja. Das läuft natürlich auf dem RAID-System. Aber was ist, wenn die Elektronik vom RAID-System kaputt geht? Also habe ich da nochmal ein Laufwerk und da wird das RAID-System dann auf einem weiteren Laufwerk gesichert und ich hoffe, dass eins dieser, entweder diese RAID 5 überlebt oder das andere Laufwerk überlebt. Ja. Aber kann auch sein, dass beides mal kaputt geht.
Wenn wir an unseren Computerclub 1 denken, in schlechter Auflösung, das sind ungefähr 100 Gigabyte. Jetzt kommt der Computerclub 2 dazu, der ist ein bisschen sparsamer, weil wir noch nicht so viele Folgen dabei haben.
Nimmt aber pro Folge mehr Platz weg.
Aber da könnte man sicherlich mit so einer 500 Gigabyte käme man mit seiner Arbeit zur Rande, die man gespeichert hat.
Man muss ja mal sehen, dass man vielleicht in Zukunft nach Hause einen Kinofilm in wirklicher Kinoqualität kriegt. Also nicht das, was heute HD liefert, sondern die Kinofilme liegen bei 4.000 bis 5.000 Pixeln Auflösung in der horizontalen und dann eben, kommt auf Seitenverhältnis an, in der vertikalen. Die brauchen dann natürlich mehr. Die kriegt man auch auf eine Blu-ray nicht mehr drauf. Und dann braucht man eben größere Massenspeicher. Und wie gesagt, der Mensch ist Sammler und Jäger. Je mehr Speicherplatz er hat, desto mehr wird er speichern.
Wird kommen.
Das ist also genauso wie im normalen Leben. Je mehr Keller oder Dachboden er hat, umso mehr Gerümpel hat er. Ja. Heinz, schönen Dank für diese Zukunftsaussichten. Und ich denke, wir werden es erleben oder nicht?
Wir werden es erleben.
Unsere Reisepässe haben ja schon so einiges mitmachen müssen an Änderungen. Mittlerweile sind ja auch Chips da drin und das ist aber noch nicht das Ende der Entwicklung. Wir werden also immer digitaler werden. Heinz Schmitz ist bei uns im Studio. Hallo Heinz.
Hallo.
Was tut sich denn als nächstes mit unseren Reisepässen?
Die nächste Überlegung ist nicht nur Fingerabdrücke und digitales Abbild, sondern direkt einen Film abzuspeichern im Reisepass. Und zwar so, dass ihn auch jeder sehen kann. Das heißt, wenn man ihn aufmacht, hat man nicht nur das Passfoto drin, sondern ein kleiner Film, wo dann der Kopf sich hin und her dreht, sodass dann der Zollbeamter oder wer immer das kontrolliert, einen besseren Eindruck hat, ob es wirklich die Person ist, die kontrolliert werden soll.
Musst du also immer sehen, dass die Batterie geladen ist, wenn du den Pass hast, oder?
Oder sie muss extern zugeführt werden. Mhm. Darüber sagt die Bundesdruckerei noch nichts. Die haben mit dem koreanischen Hersteller Samsung Mobile Devices einen Vertrag abgeschlossen. Und zwar sollen da OLEDs, AMO-OLEDs eingebaut werden, also aktive LEDs. Und da sollen dann diese kleinen Filmchen ablaufen.
Da könnte man das Ding ja eigentlich auch als Videoplayer dann verwenden.
Ja, man muss dann vielleicht etwas größeren Speicher einbauen. Das ist übrigens eine gute Idee. Das müsste man der Druckerei mal weiterempfehlen, der Bundesdruckerei. Gegen einen geringen Aufpreis kommen dann ein paar Gigabyte Speicher rein und da kann man seine Filme vielleicht dann sogar noch illegal aus dem Internet runterladen.
Wenn du lange Wartezeiten hast, bis du da ankommst, irgendwie.
Ja, kann man sich dann die Filme ansehen. Ja.
Würde auf jeden Fall die Akzeptanz des Ausweises, der Reisepass ist,
aber was soll es
da erhöhen, denn damit könnte man ja im Grunde genommen ein Multifunktionsgerät machen. Nur die Frage ist natürlich, was bringt mir das? Was soll das bringen? Nur, dass ein Kopf gedreht wird? Da kann ich auch ein Wackelbild oder sowas reintun, die es seit 100 Jahren gibt.
Das wäre eine andere Möglichkeit. Es gibt auch noch ganz andere Probleme dabei. Das ist jetzt Datensicherheit. Man kommt ja relativ, das sind ja digitale Daten denn dran, an die kommt man auch relativ einfach dran. Man kann alle Digidaten auslösen. Das andere Problem ist, wie wir es eben ansprachen, schon die Energieversorgung. Was mache ich? Baue ich eine Batterie ein oder gibt es dann überall Stecker oder werden über RFID-Quellen, also induktiv Spannung indiziert? Das muss noch geklärt werden. Und es gibt noch ganz andere Sachen. Wir gehen ja mit unseren Ausweispapieren nicht immer sehr pfleglich um. Also mein Führerschein ist schon mal in der Waschmaschine gelandet oder der Reisepass ist schon mal in der Hosentasche und da setzt man sich dann drauf. Was ist denn mit diesen LEDs? Sind die denn stabil genug weit? Das weiß man bis heute noch nicht. Die hoffen es zwar, aber ich selber bin da ein wenig skeptisch.
Wer kam auf die Idee? Die Regierung oder die Bundesdruckerei?
Die Bundesdruckerei.
Das haben die sich aber schon abgeguckt, damals bei der DDR, das weiß ich noch, muss ich bestimmt 3 oder 4 Mal aus dem Auto aussteigen und musste mich drehen vor dem Beamten und er hatte den Pass in der Hand und hat geguckt, wie meine Nase sitzt. Einmal von links und einmal von rechts und ob das hinkommen könnte. Das ist doch jetzt eigentlich nichts anderes.
Dann wird das virtuell gemacht eben.
Ja, genau.
Wir virtualisieren ja alles.
Also Erfinder ist DDR eigentlich von dieser Sache.
Ja, aber die DDR hat ja nicht den Pass gedreht, sondern den Menschen gedreht.
Ja, und? Das kommt doch aufs Ergebnis an. Ja,
okay, die Probleme der Energieversorgung war nicht.
Ist das eigentlich ernst gemeint mit diesem Wackelbild?
Ja, das ist ernst gemeint und es soll letztendlich nicht nur der Pass sein, es sollen also alle Ausweisdokumente, die wir haben, sein. Ob es wirklich sich durchsetzt, werden wir mal sehen.
Das könnt ihr ja eigentlich auch die Pässe zusammenführen, da brauchst du nur ein Wackelbild.
Naja, also für mich ist das ziemlicher Blödsinn, denn das Wichtigste oder für mich die wichtigste Information, die dabei herauskommt, das ist ganz klar und ganz einfach, es sind zusätzliche Kosten. Und so wie unsere Ausweispapiere jetzt schon immer teurer geworden sind, obwohl das eine originäre Dienstleistung des Staates an seinen Bürgern, die den Staat ja eigentlich ausmachen, ist, so wird es wahrscheinlich dann noch teurer werden. Der Einzige, der daran verdient, ist vielleicht die Bundesdruckerei und einige Zulieferanten. Und wir haben dann ein sehr fragwürdiges Sicherheitsmoment mehr. Wenn ich aber wirklich irgendetwas Illegales machen will, dann werfe ich meinen Pass weg und gehe irgendwo zu einer Botschaft oder zu sonst wo und sage, du, ich muss ganz schnell da und da hin, stell mir mal aus. Und dann kriege ich ein Stück Papier und da ist kein Chip drin, da ist kein Wackelbild drin und gar nichts. Also ich meine, man kann alles übertreiben. Und wenn wir jetzt so Firlefanz noch in unseren Reisepass bekommen, dann reicht's mir.
Ich glaube, der kostet ja mittlerweile, was kostet der? 60 Euro.
60 Euro, ne?
Ja.
Ich meine, etwas Positives kann vielleicht dabei rauskommen. Dieses Display soll nur 700 Mikrometer dick sein, dass wir das dann weniger im Ausweis, sondern vielleicht wirklich mal als Notebook-Bildschirm oder als Bildschirm an die Wand hängen
können. Das ist eine gute Idee.
Das wäre eine gute Entwicklung.
Ja, oder als Sticker auf die Stirn kleben, oder damit die direkt vergleichen können.
Als E-Book.
Das wäre mal was ganz Neues.
Die wäre dann als E-Book.
Ja, das kann man dann aufrollen. Ja. Und könnte damit was anfangen.
Ja, kannst du was lesen, wenn du Wartezeiten hast, wenn du festgenommen bist oder so.
Aber wenn man festgenommen wird, kriegt man den Pass doch abgenommen. So, das müsste dann schon was sein.
Müssen wir das mobil machen, müssen wir rausnehmbar machen können.
Ja.
Also Verbesserungen sind immer noch möglich. Ne?
Gut, also bei aller Kritik und von mir aus sehr absurden Gedanken zu diesem Thema, gibt es irgendeinen Zeitplan? Ist das jetzt einfach nur erstmal eine Idee, die ich sehr spinnert nenne? Oder ist das schon ein konkreter Plan? Oder gibt es da schon so nach dem Motto 2011 fangen wir an?
Es gibt noch keinen Zeitplan dafür. Es ist zunächst mal eine Entwicklungskooperation zwischen dem koreanischen Hersteller und der Bundesdruckerei. Und die wollen feststellen, ob es A, technisch machbar ist und wollen es irgendwann umsetzen. Es gibt aber keinen Zeitplan bis jetzt dafür. Es gibt dann auch keine Kostenvorstellung, denn gerade im Anfang werden so Displays ja sehr, sehr teuer sein, sodass man erstmal die Prototypen abwarten muss. Aber ich glaube, ich befürchte mehr, muss man schon sagen, dass wir wirklich in Zukunft sowas erleben werden und dass wir immer mehr kontrollierbarer sind, immer mehr von uns dann in unseren Ausweispapieren untergebracht wird.
Aber wer erlöst denn so etwas aus? Ist es nicht Aufgabe des Staates, des Innenministers oder sonst jemand zu sagen, hau mal, das und das möchte ich, und da kennen wir natürlich eine ganze Menge Anforderungen, die auch heute schon abstrus erscheinen, und nicht die Bundesdruckerei, dass die sagt, wir überlegen uns jetzt, was wir da tun können zur Sicherheit oder sonst was. Das ist doch nicht deren Aufgabe, die soll doch drucken.
Es ist ja auch noch nicht im Innenministerium gelandet.
Eine Firma kann ja durchaus eine neue Entwicklung anstoßen und sie hinter dem Ministerium vorschlagen. Ob es denn wirklich Gesetz wird, bleibt abzuwarten. Aber alles, was technisch machbar ist, ist irgendwann mal umgesetzt worden, ob es unsinnig ist oder nicht.
Dabei lassen wir das stehen, ob es unsinnig ist oder nicht. Dankeschön, Heinz, für diese Informationen. Es bleibt keine großartige Zeit für eine Verabschiedung, deswegen Daumen hoch und immer
Ebübi,
Ebüb. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.